Letzte Woche haben wir uns mit dem Spielen der Kinder beschäftigt und der Freiheit, auf Gott zu hören. Dabei haben wir gesehen, wie schwer uns das fällt, weil wir oftmals unsere ganz eigenen Ziele, Erwartungen und Ansprüche verfolgen. Und dieses freie, offene Spiel der Kinder mit ihrer Entdeckerfreude, das will von uns ganz neu entdeckt werden. Denn gerade diese Offenheit und Neugier ist eine ganz wesentliche Grundlage für das Hören auf Gottes Reden. Ja, und dann kommen wir heute vom Spielen der Kinder zu unserer Schnellessergesellschaft. Also wenn wir jetzt bei den Kindern bleiben würden, wenn ich mir unsere Kinder beim Essenstisch angucken würde, dann geht es nicht um die Schnellesser, sondern um die Schnellaufsteher. Die Teller sind oft noch voll, aber sie stehen wieder schnell auf. Na gut. Nein, wir sind ganz bewusst bei der Schnellessergesellschaft. Und auch dabei wird es wieder um einen Aspekt der missionarischen Freiheit gehen. Die Bereitschaft und Offenheit, auf Gott zu hören, ist die eine Freiheit, die wir brauchen. Die Fähigkeit zur Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen ist die andere Freiheit, die wir brauchen. Und manch einer wird sich jetzt vielleicht fragen, ja, Moment, Schnellesser, was hat das denn mit Beziehungen zu tun? Vielleicht hast du auch gar kein Problem mit dem Thema Beziehungen. Vielleicht denkst du, ich habe genug Beziehungen, mir geht es gut. Thema erledigt. Das wäre dann doch vielleicht ein bisschen vorschnell. Also was hat das Thema Essen über unsere Beziehungen zu sagen? Nun ja, wir leben in einer Gesellschaft, die unglaublich viel optimiert hat. Arbeitswelt, klar. Warum? Damit alles noch produktiver ist. Aber auch das Privatleben, es ist alles optimiert. Das Privatleben, da geht so vieles dir so schnell von der Hand, dass du auch viel, viel mehr in deinem Privatleben machen kannst. Das ist dann viel ereignisreicher, erlebnisreicher. Ich weiß noch, gestern habe ich mich mit meiner Schwiegermutter darüber unterhalten, die sagte zu mir, sie hatte Schwierigkeiten, als die Fernbedienung erfunden wurde, weil sie war es immer gewöhnt, vorne an den Fernseher zu gehen und den Kanal zu wechseln. Einige lächeln selig. Ja gut, ich kenne das auch noch. Aber die Sache ist, mittlerweile musst du nicht mal mehr aufstehen, um das Radio zu bedienen. Das Radio heißt heute Alexa. Das, was die Sache ist, man muss auch nicht mal mehr kochen lernen, selbst als alleinstehender Mensch, um nicht zu verhungern. Heute gibt es Fertiggerichte, es gibt Thermomix und es gibt Lieferdienste und es gibt sogenannte Schnellesser-Restaurants. Schnellesser, wer das jetzt noch nicht gemerkt hat, das ist die Übersetzung von Fast Food. Ne? Also die Sache ist, es gibt überall diese bestimmten einschlägigen Etablissements, wo man innerhalb kürzester Zeit etwas herunterschlingen kann, wenn man denn noch nicht mal mehr die Zeit hat, nach Hause zu kommen. Und das, was ich auch so schräg finde, ist, du musst heute noch nicht mal mehr in den Supermarkt gehen, um einzukaufen. Selbst das kannst du mittlerweile schon im Internet bestellen. Deinen eigenen Einkauf. Du kannst so viel Zeit sparen, so viel Wege sparen. Wow! Aber das, was ich viel, viel bedenklicher finde, ist, dass das Essen auf etwas reduziert wurde, was es eigentlich gar nicht ist. Das gemeinsame Essen ist zu einem notwendigen Übel reduziert worden. Das Essen an sich ist nur noch etwas, was man tun muss, weil man sonst unterzuckert, weil man sonst keine Kraft mehr hat, weil man halt einfach was essen muss. Aber es ist nichts mehr, so ist mein Eindruck, was wir feiern. Weil die Zeit, die wir da gewinnen, die kann man doch für so viel reizvollere Dinge nutzen. Ja? Also das, was mir aber auch auffällt, mit den vielen reizvollen Dingen, dass das vor unseren Familien nicht Halt macht. Ja? Ich habe das Gefühl, wir haben manchmal auch Familien, auch bei uns in der Gemeinde, da essen wir alle aus einem Topf. Wir essen alle aus einem Topf, aber nicht mehr unbedingt zur gemeinsamen Zeit. Das heißt, es wird für alle gekocht, meistens von einer Person. Dann wird das bereitgestellt und jeder nimmt sich was, wenn er gerade Zeit hat. Und manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt, wenn wir uns dann so schnell an irgendeinem Topf bedienen, ob wir uns überhaupt noch die Zeit nehmen, uns hinzusetzen und das Essen richtig zu genießen oder ob wir so fast schon aus dem Topf essen. Also die spannende Frage ist, was hat das mit uns gemacht, dieses andauernde Optimieren? Der Essenstisch ist nach meiner Einschätzung kein Ort in der Familie mehr, wo die Familie zusammenkommt, beieinander ankommt und ihr Leben miteinander teilt. Weil um das Leben miteinander zu teilen, muss man miteinander reden, muss man erzählen, was man auf dem Herzen hat. Man muss sich Anteil geben. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ja, das ist dann bei uns abends auf der Couch. Wir gucken dann zusammen Fernsehen. Sehr gesprächig, sehr gesprächig. Nein, Quatsch, das ist dasselbe in Grün. Man sitzt zwar rein geografisch, räumlich nebeneinander, aber auch da ist die Gefahr, dass man gar nicht mehr wirklich aneinander Anteil nimmt. Wenn wir das mal praktisch machen. Ja, ich habe hier mal Sachen mitgebracht. Stellt euch einfach mal vor, ich würde das gleich verteilen. Und zwar 3 Löffel an eine Person, 1 Liter Milch an eine Person, 3 Müsli-Packungen an eine Person. Was würdest du damit machen? Das Interessante ist, wenn ich jetzt 3 Antwortmöglichkeiten mal vorgebe, könnte man die erste so nennen, oh ja, nehme ich mit nach Hause, kann ich gebrauchen, wenn es mal schnell gehen muss, stelle ich in den Schrank. Oder lege ich in die Schublade. Oder tue ich in den Vorratspack. Ja, die hat eine bestimmte Haltbarkeit, die kann ich vorlesen. Also du hast bis zum 4.4.20 hast du Zeit, Wolfgang. Wenn ich dir die Milch anvertrauen würde. Du solltest sie nicht zu lange auf die Halde tun, das auf jeden Fall. Das ist keine Frischmilch. Aber vielleicht würdest du auch sagen, ach nee, so Müsli ist so gar nicht mein Ding und Löffel finde ich doof, ich esse lieber mit Stäbchen. Also die Sache ist, dann gibt es auch vielleicht Leute, die das einfach zurückgeben an mich, von wegen, ah, nee, brauche ich nicht. Oder verschenken das weiter, weil, ach nee, ist nicht mein Ding. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Antwort C überlegen würde. Ich suche mir die beiden anderen und wir treffen uns dann nach dem Gottesdienst hier an dem Stehtisch und teilen das miteinander. Und unterhalten uns miteinander, was wir vielleicht über Müsli denken oder wie es uns gerade so geht. Die spannende Frage ist, was würdest du tun, wenn ich dir quasi eines von diesen 3 Dingen gebe? A, B oder C? In den Schrank stellen, verschenken oder einsetzen. Ich habe den Eindruck, dass wir heute in der Gefahr stehen, die verbindende Kraft des gemeinsamen Essens zu verlieren, weil wir sie viel zu selten pflegen. Und ich möchte euch einmal in eine ganz andere Essens- und Begegnungskultur mit hineinnehmen. Ich möchte den Johannes mal bitten, die ersten beiden Bibeltexte an die Wand zu werfen. Und zwar gibt es in 1. Korinther 14, Vers 26, das ist der obere. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Was folgt daraus für euch Brüder und Schwestern? Wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, kann jeder und jede etwas dazu beitragen. Ein Lied vorsingen oder eine Lehre vortragen oder eine Offenbarung weitergeben oder in unbekannten Sprachen reden oder die Deutung dazu geben. Aber alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Komisch, wieso reden die denn da vom Gottesdienst? Und dann heißt es im anderen Vers in Kolosser 3, Vers 16 und 17, Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen, Loblieder, wie seine Gnade sie schenkt und sein Geist sie euch eingibt. Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus bringt. Wenn man sich das jetzt so auf den ersten Blick hört und in die Gute-Nachricht-Bibel das mit Gottesdienst übersetzt, ist es nicht das, was wörtlich dasteht. Wörtlich dasteht, wenn ihr zusammenkommt. Aber wozu sind die denn zusammengekommen? Und da ist es ganz gut, wenn man sich in 1. Korinther 11, Vers 20 bis 22, das nämlich mal anguckt. Wenn ihr zusammenkommt, feiert ihr in Wirklichkeit gar nicht das Mahl des Herrn. Denn bevor das gemeinsame Mahl beginnt, fängt jeder schon an zu essen, was er mitgebracht hat. Und wenn dann später die anderen hungrig kommen, sind die einen schon betrunken. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Hier an der Stelle mal Stopp. Das Interessante ist, dazu, um das zu verstehen, worauf Paulus sich hier bezieht, muss man die griechisch-römische Gesellschaft verstehen. Denn dort war man es gewohnt, dass man sich abends zu einem sogenannten Symposium getroffen hat. Das ist eine Mahlzeit, wo jeder was mitgenommen hat und die Leute dann das Essen miteinander gefeiert haben. Und in der Regel gab es dann auch einen Essensteil und einen Unterhaltungsteil. Und in diesem Unterhaltungsteil, der war bei den griechischen und römischen Mitbürgern eher so gefüllt, dass man dann halt Programm hatte, Musik hatte, man hatte vielleicht irgendwelche gemeinsamen Gesänge und es gab auch alkoholische Getränke, um die Stimmung zu lockern. Manche haben das auch noch weiter übertrieben Richtung Swingerclub. Aber die Sache ist, das, was da wichtig war, es gab ein Essensteil und es gab einen Teil, wo man etwas gemeinsam erlebt hat. Und da haben die Griechen in Korinth damals auch gedacht, auch wie in anderen griechischen Gemeinden, lasst uns das doch nutzen, wir treffen uns abends, wir essen zusammen und dann, unser Unterhaltungsteil ist dann quasi der Gottesdienst. Und das ist so faszinierend, dass Paulus das so beschreibt, dass dieser Teil etwas ist, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Folie vorher, 1. Korinther 14, noch ein weiter, wo dann halt steht, wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas dazu beitragen. Das finde ich so unglaublich faszinierend, dass das so aufgebaut wurde, dass man nach diesem Essen Zeit hatte, das zu teilen, was man mit Jesus erlebt hatte. Paulus musste die erstmal ermahnen, weil die manche Kulturen zusammengebracht haben oder manche kulturellen Elemente, die nicht passten. Die haben sich da betrunken. Und da hat Paulus gesagt, Leute, Alkohol gehört da nicht hin. Also ihr könnt das Abendmahl oder auch diese geistliche Gemeinschaft so pflegen, das ist absolut gut. Aber betrinkt euch nicht, weil das zerstört eure Gemeinschaft. Und macht auch sonst keinen Unsinn, weil das dient nicht dazu, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Das, was so faszinierend ist bei dieser Gemeinschaft, wenn sie so aufgebaut ist, wie Paulus sie hier in 1. Korinther 14, Vers 26 beschreibt, ist, dass die Leute erst gemeinsam essen und dann jeder, wirklich jeder Einzelne etwas beisteuert zu diesem Austausch, zu diesem Unterhaltungsteil, was er oder sie mit Gott erlebt hat oder was er oder sie gerade für Fragen hat oder was er oder sie gerade an Eindrücken hat. Man kommt zusammen, dort ist der Raum, wo Lehre geschieht, wo Leute erzählen können, was in der Bibel steht und was sie darüber denken. Ein Ort, wo Jesus im Zentrum steht. Eine Gemeinschaft, die verbindet. Und das ist das Interessante, dass diese Gemeinschaft etwas mit den Menschen macht. Die werden nicht nur satt, wenn sie es so machen, wie Paulus auch vorschlägt, dass für alle gesorgt wird und nicht nur die einen trinken und essen und die anderen haben nichts, sondern dass wirklich für alle gesorgt wird. Das ist etwas, was den Menschen hilft, Gemeinschaft viel, viel intensiver und tiefer zu erleben. Und das macht auch was mit den Menschen selber. Denn da, wo Einzelne angefochten sind, denn da, wo Einzelne zweifeln, denn da, wo Einzelne quasi kippeln, sich mit sich selber nicht wohlfühlen, ist diese Gemeinschaft etwas, was sie ganz neu daran verankert, was die Grundlage ihres Lebens ist, nämlich an Jesus. Und zwar ganz, ganz praktisch, weil man ganz nah beieinander ist und sich ganz anders ermutigen und Mut zusprechen kann. Ganz anders auf die Fragen und Herausforderungen eines Einzelnen eingehen kann in einer solchen Gemeinschaft. Das, was du dafür brauchst, ist Zeit, und du musst eine Priorität darauf legen, dass du sagst, da kommt nichts zwischen, da bin ich dabei. Wir essen zusammen und dann nehmen wir uns wirklich Zeit, Jesus miteinander anzubeten, wie das in Kolosser beschrieben ist. Gebt dem Wort Raum. Betet miteinander, betet füreinander, dient einander. Und alles, was ihr in diesem Rahmen und darüber hinaus tut, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus Christus gehört. Und das finde ich einfach das Starke an dieser Art von Gemeinschaft, dass Jesus so im Mittelpunkt steht, so sehr im Mittelpunkt steht, dass alles auf ihn ausgerichtet ist und dass darum auch die Leute ganz anders sich mit Jesus verbunden fühlen. Und auch ganz anders sich miteinander verbunden fühlen. Und wenn du so einen geschützten Raum hast, gibt dir das auch viel, viel mehr Halt und Sicherheit als Einzelne. Weil du nicht auf einmal diesen verschiedenen Herausforderungen deines Lebens alleine gegenüberstehst. Aber es braucht Zeit. Ich finde das so spannend, wenn ich an unseren Alpha-Kurs denke. Das ist im Prinzip genau das, was wir bei Alpha auch machen. Wir kommen erstmal beieinander an, indem wir was Leckeres zusammen essen. Wirklich Zeit haben, einfach nur zu essen und uns zu unterhalten über ganz einfache Dinge. Bevor wir uns dann diesen Alpha-Clip angucken und dann auch wirklich Zeit haben, zu reden, zu fragen, uns auszutauschen. Und zwar alle miteinander. Und du kommst ganz anders beieinander an, ganz anders miteinander ins Gespräch. Und das ist das Interessante, wenn man das Ganze unter dem, ja, ich sag mal, unter der Flagge betreibt, wie Paulus sie hier aufsetzt, dass er wirklich sagt, Jesus im Zentrum. Und es geht darum, dass jeder einzelne von uns stärker mit Jesus verbunden ist oder wieder neu fest mit Jesus verbunden wird. Das hilft, einer Gemeinschaft ganz anders zu reifen, zu wachsen und beieinander zu sein. Dein Vertrauen auf Jesus wird tiefer, aber auch das Vertrauen ineinander wird tiefer. Und du hast das ganz andere Gefühl, ich bin da, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wozu ich gehöre. Das gibt dir eine ganz, ganz andere Stärke. Auch diesen Kreis von Vertrauten zu haben, selbst wenn du drumherum angefochten und in Frage gestellt wirst, was bei uns in der Nachbarschaft oder gerade auf der Arbeit in allzu vielen Situationen fortlaufend der Fall ist. Immer wieder wirst du hinterfragt und in Frage gestellt. Du bist schuld, der andere nie. Du. Und das musst du manchmal erst aushalten. Und wenn du dann so einen Kreis hast, der dich auffängt und trägt, das ist unglaublich wertvoll. Und das ist auch so das Spannende, dass das keine exklusive Gemeinschaft ist, die Paulus hier beschreibt. Bei dieser Gemeinschaft geht es nicht darum, wie die Juden das praktiziert haben, dass halt quasi Nichtjuden hier nichts mit zu suchen haben, also so ein Schildchen, wir müssen draußen bleiben. Sondern das ist eine Gemeinschaft, die offen ist für alle Menschen, die Jesus kennenlernen möchten. Die mit hineingenommen werden in diese Liebe, die du und ich vielleicht schon spürbar erlebt haben. Und das ist eine Weise und eine Form, auf der Menschen ganz anders nachvollziehen können, was diese Liebe Gottes in unserem Leben bewirkt und bewegt. Weil wir darüber reden, was wir mit ihm erleben. Und das wird auf einmal ganz anders real für die Menschen. Und ich denke, dass das für dich und für mich so wichtig ist, dass es für uns alle so wichtig ist, das gemeinsame Essen wieder zu feiern. Wir machen das hier in der Gemeinde einmal im Monat. Ab und an machen wir es auch nicht. Aber ich glaube, die eigentliche Revolution liegt nicht in dem gemeinsamen Essen in der Gemeinde, sondern in dem gemeinsamen Essen in den Familien. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Familien da wieder etwas haben, was sie zurückgewinnen können. Oder auch all diejenigen, die vielleicht keine Familie mehr haben, die vielleicht allein unterwegs sind. Auch da gibt es die Möglichkeit, mit einem Freundeskreis wieder so eine verbindliche Gemeinschaft aufzubauen, in der man sich gegenseitig begegnet und diese Tiefe und Gemeinschaft erlebt, weil ich glaube, die brauchen wir. Das ist dieser Ort, wo wir wirklich spüren dürfen, das dürfen wir nicht unterschätzen, da gehöre ich hin. Das ist meine Familie. Das ist meine Gemeinschaft, die mir Halt gibt. Das tut uns allen unglaublich gut, gerade in einer Zeit, die das so oft nicht mehr hat, wo so viele Menschen vereinsamen. Wo man halt ganz viele Freunde hat, ja, zeig mal deine Freunde, ja, dann holen die das Handy aus der Tasche, hier, so viele Freunde habe ich bei Facebook. So viele Likes, so viele Follower. Und wer sich das mal genauer angeguckt hat, entdeckt, dass man halt für so und so viel Euro sich irgendwelche Follower einkaufen kann. Und dann hat man da Chinesisch, Kiswahili, Russisch etc. irgendwelche Freundesbeiträge, kannst du nicht mal lesen. Das sind keine Freunde. Es ersetzt keine Freundschaft. Es ist ein suggeriertes Gefühl von Nähe, was so soziale Medien uns manchmal geben. Aber es ersetzt niemals die reale Begegnung. Beieinander zu sitzen, face to face, Auge in Auge. Miteinander zu essen, dasselbe Essen zu schmecken. Und wirklich beieinander zu sein und ganz für den anderen da zu sein. Aber es braucht Zeit und es braucht dann manchmal Anstrengungen, erstmal eine Stunde zu fahren vielleicht. Wenn ich meine besten Freunde sehen will, müssen wir beide eine Stunde fahren, je nachdem, um uns überhaupt sehen zu können. Aber es ist so wichtig, das zu tun, das zu pflegen. Und wenn wir in diesem vertrauten Rahmen unsere Geschichten des Alltags miteinander teilen und wirklich erzählen, was wir auf dem Herzen haben, dann tut das gut. Weil in der Tiefe, in der Intensität wirst du sonst nicht gehört in dieser Welt. Es tut deinem Herzen gut, wenn du jemandem erzählen kannst, was dir wirklich auf dem Herzen liegt, was dich bedrückt oder was dich erfreut, die ganze Bandbreite. Darum sind soziale Medien ja so ein Erfolg, weil es muss raus aus uns. Wir müssen das irgendjemandem erzählen. Nur die sozialen Medien sind der falsche Ort, meines Erachtens, für diese Dinge des Herzens. Und das, was ich einfach so stark finde, ist, wenn wir diesen Ort wirklich wieder pflegen und dieses gemeinsame, verbindende Essen, wirklich Essen und dann Austausch, wenn wir das so pflegen, so neu wieder aufbauen würden, oder es vielleicht erstmals aufbauen würden, dann macht es etwas mit uns, dass uns das einen ganz anderen Halt und eine ganz andere Sicherheit gibt. Und zum anderen gibt uns das eine ganz andere Klarheit, von Jesus zu erzählen, weil wir es durch das regelmäßige Üben irgendwann einfach gewohnt sind, von Jesus zu erzählen, was wir mit Jesus erleben. Wir werden ganz anders, ganz neu sprachfähig über unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe von Jesus her zu reden. Ein unglaublicher Gewinn, der in dieser, möchte man fast sagen, lapidaren Sache liegt, gemeinsam zu essen. Und das Schwierige ist, wo du und ich bei uns selber bleiben und es gar nicht gewohnt sind, von dem zu erzählen, was wir mit Jesus erleben oder wie wir Gottes Liebe erleben. Wenn wir das so gar nicht gewohnt sind, dann bleibt alles Reden über Gottes Liebe fremd und unpersönlich. Weil es sich manchmal auf irgendwelche Dinge stützt, die ich in meiner Predigt gehört habe, die ich in meiner Bibel gelesen habe, aber vielleicht gar nicht richtig verstanden habe. Das ist ja das Schöne, dass das gemeinsame Gespräch alles das, was wir denken, was wir glauben, auf Herz und Nieren testet, und uns hilft, das, was wir fühlen und das, was wir verstehen, in der richtigen Weise zusammenzubringen. Sodass wir tatsächlich, dass es so tief sinkt, dass wir tatsächlich drüber reden können. Und das ist kraftvoll, ihr Lieben. Es ist ein unglaublich kraftvolles Zeugnis. Das heißt, wo du und ich diese Tradition der griechischen Gemeinden in unserem Alltag zu neuem Leben erwecken, da werden wir ganz neu beziehungsfähig. und wir werden ganz neu sprachfähig. Und es ist gut. Das schafft diese Freiheit zu einer gesunden Beziehung zu dir und einer gesunden Beziehung zu anderen. Und ich möchte euch gerne ein paar praktische Tipps mit auf die Reise geben, weil ich euch gerne einladen möchte, das mal für einen Monat auszuprobieren. Vielleicht können wir die Tipps mal umhin tun, genau. Ich möchte euch herausfordern, das einen Monat lang mal auszuprobieren. Einen Monat. Vielleicht den Monat Februar. Der ist auch 2 Tage kürzer. Ausnahmsweise nur 2 dieses Jahr. Aber das, was ich so wichtig finde, darum habe ich auch direkt drunter geschrieben, fangt am besten klein an. Dann ist der Monat auch nicht so erschlagend, wenn ihr sagt zum Beispiel, wir nehmen ein Essen in der Woche, ein einziges Essen in der Woche, dass wir uns alle frei halten als Familie. Da lassen wir nichts drauf kommen. Da kommen wir zusammen und da feiern wir das miteinander. Das ist auch so wichtig, dass der nächste Tipp, das Miteinander wirklich zu feiern. Und in dem Maße wird es so etwas Besonderes, wo man sagt, ich nehme mir die Zeit und wir bereiten wirklich das gemeinsam vor mit ganz viel Liebe. Wir machen den Tisch schön, wir überlegen uns alle gemeinsam miteinander, was wir kochen wollen. Nicht von wegen, ich delegiere das und alles bleibt wieder an einem hängen, sondern wir machen das wirklich miteinander. Jeder bereitet was fürs Essen vor und jeder bereitet was für den Unterhaltungsteil vor. Jeder überlegt sich was er beisteuert zu dieser Gemeinschaft, was diese Gemeinschaft bereichert und belebt. Und dann, und das ist ein so wichtiger Tipp, stellt Jesus ins Zentrum dieser Gemeinschaft. Das wird eure Gemeinschaft von Grund auf verändern. Jesus im Zentrum unserer Gemeinschaft wird uns als Familien ganz anders, ganz neu zusammenbringen. Und darüber hinaus auch uns als Gemeinde, wenn wir dann zusammenkommen. Weil wenn wir jetzt in den Familien anfangen zu üben, diese Offenheit, dieses Miteinander zu reden, diese Beziehungen zu pflegen, wird es auch unmittelbare Auswirkungen haben auf uns als ganze Gemeinde. Und darüber hinaus. Aber der Schlüssel sind die Familien, ihr Lieben. Und Jesus kann man auf wunderbare Weise ins Zentrum stellen. Man kann dieses Essen, machen ja auch manche, mit einem Gebet beginnen. Man kann auch diesen Unterhaltungsteil mit einem Gebet beginnen. Man kann das mit einem fertigen Tischgebet beginnen oder man kann auch versuchen, das ganz frei auszudrücken, was wir für Jesus fühlen, was wir uns für unsere Gemeinschaft wünschen. Und das, was ich auch so kraftvoll finde, ist, dass wenn wir dann reihum uns erzählen, wie es uns gerade geht, das kann schon sehr viel Raum einnehmen, das weiß ich auch von dem einen oder anderen Hauskreis. Und es ist wichtig, dann beim Erzählen darauf zu achten, wo ist eigentlich Jesus in diesem Alltag? Wie erlebe ich eigentlich Jesus in meinem Alltag? Was erlebe ich eigentlich mit Jesus? Habe ich das Gefühl, Jesus ist weit weg? Habe ich das Gefühl, Jesus ist ganz nah? Wo drückt dich der Schuh? Und in dem Maße, wie ihr das miteinander teilt, was bei euch los ist, wird man auch viel bewusster, wo du gerade mit Jesus bist. Und dann betet füreinander. Dankt für das Tolle, was ihr erlebt habt oder steht wirklich im Gebet miteinander für das ein, was euch das Herz schwer macht. Und das Allerwichtigste fast an der ganzen Geschichte zum Abschluss finde ich, segnet einander. Lasst euch das nicht nehmen, euch zum Abschluss dieser Gemeinschaft zu segnen und unter Gottes Segen zu stellen und mit dieser Vollmacht wieder in die Welt hinauszugehen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das mal anfangen zu üben, wird es so unglaublich viel bewegen und verändern. Und es ist eigentlich, reden wir ja nur übers Essen? Nein, wir reden über so viel mehr. Aber ich glaube, dass das für uns eine Herausforderung ist, weil um das leben zu können, um so leben zu können, müssen wir mit manchen gesellschaftlichen Herausforderungen, Ansprüchen unserer Zeit brechen. Weil du musst dir Zeit nehmen und du musst dir Mut nehmen, um das wieder zu öffnen, selbst in der Familie. Aber ich möchte euch dazu einladen, das zu tun und euch das zu trauen, weil es wird euch gut tun. Und das, was mir das Allerwichtigste ist, ich habe das hier nicht geholt, um euch das nur vor die Nase zu stellen. Ich habe das geholt, um das unter die Leute zu bringen. Und wo ich mir einfach mal so denke, ich gebe das jetzt einfach mal rum. So, Marina, ich gebe dir mal das Müsli. Bitte. So, dann habe ich noch Milch und Löffel zu vergeben. Karin, ich gebe dir mal die Milch. Und ich gebe dem Darius mal die Löffel. Und dann habt ihr Zeit, jetzt auch zu überlegen, wir haben jetzt ja noch ein paar Minuten Gottesdienst, und ihr habt Zeit zu überlegen, ihr drei, ob ihr wirklich gucken wollt, das ist ja relativ überschaubar heute Morgen, dass man sich findet. Und ihr müsst euch nicht den Tisch nehmen, ihr könnt euch irgendeinen anderen Tisch nehmen, aber ihr habt wirklich die Gelegenheit zu sagen, wir wollen das mal praktisch ausprobieren, was passiert, wenn wir jetzt zu dritt hier Müsli essen nach dem Gottesdienst. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Traut euch. Und Gott segne euch dazu. Amen.